Waldplatzreife. Der Podcast des Golfclub Hannover.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Waldplatzreife. Ich bin Audiograf Ingo Stoll und ich freue mich, euch heute wieder einen bunten Strauß an Beiträgen rund um unser Top-Thema Faszination Golf präsentieren zu dürfen. Wir sprechen mit einem der besten deutschen Golflehrer. Christian Neumeier ist unser Gast und wir entlocken ihm sein Erfolgsgeheimnis. Wir tauchen ein mit Ralf Bockstedte, Präsident des Behinderten Golfclub Deutschland, in die faszinierende Welt der Special und Paralympics. Und neben vielen weiteren Infos und Beiträgen begleiten wir Christian Purps auf eine Bahn mit Schauspieler und Regisseur Kai Wiesinger. Also, eine Menge drin für euch. Ich quatsch hier nicht weiter rum. Wir legen los. Auf geht's auf eine neue Runde. Ich wünsche euch viel Vergnügen. Die heutige Episode wird präsentiert von Autohaus Kahle, eurem großen Volkswagen-Partner in der Region Hannover. Feste, stabile Kundenbeziehungen, transparente Firmenstrukturen und seriöses Wirtschaften sind die Geheimnisse des Erfolges seit 1937. Autohaus Kahle. 5 Standorte, ein Versprechen. Also ich darf heute ganz herzlich Christian Neumeier begrüßen. Schön, dass du das geschafft hast und erstmal vielen Dank, dass du unserer spontanen Einladung auch gefolgt bist und heute mit uns ein bisschen über deine Erfahrungen und über das Thema Faszination Golf reden wirst.
Herzlichen Dank, gerne, freue ich mich.
Wir starten mal, wie sich das gehört, ein bisschen mit einer kleinen Vorstellung zu dir, denn das lohnt sich wirklich. Zum einen habe ich hier ein Buch von dir liegen, das nehmen wir so ein bisschen als Gesprächsgrundlage. Das heißt Golf, ein beziehungsweise kein Sport, das K ist eingeklammert wie jeder andere, Fragezeichen. Und du bist natürlich selber auch ein guter Golfer, hast so die Kader von DGV und Bayerischem Golfverband durchlaufen, hast aber dann offensichtlich wohl vor allen Dingen Richtung Golftrainer und Lehrer deinen Fokus gesetzt. Insgesamt finde ich vor allen Dingen spannend, dass du seit 2007 auch auf der European Tour und der Asian Tour als aktiver Trainer dabei bist. Und wenn man mal ein bisschen schaut, was andere so über dich sagen, dann findet man da ganz spannende Zitate, nämlich von David Frost, auch ein Tourspieler, der sagt, du bist eine der profundesten Quellen über Golfwissen, mit dem man sich unterhalten kann. Du bist sicherlich einer der besten Golflehrer, die wir haben in Deutschland. Und du bist ein absoluter Biomechanik-Experte. Und wenn man das alles mal zusammenbindet, dann frage ich erstmal, was habe ich vergessen? Was möchtest du dem gerne noch hinzufügen?
Eigentlich gar nichts. Es war jetzt schön, so viel über sich selbst zu hören. Normalerweise spreche ich nicht gerne über mich oder über was ich gemacht habe. Das liegt mir einfach nicht. Aber ich habe schon sehr, sehr viel in diesem Sport betrieben, echt viel gemacht. Alle meine Leidenschaften, die ich erleben wollte, irgendwie drin reingepackt und von Bücher schreiben über, in der Hoffnung, dass man dann irgendwie den Menschen ein bisschen mehr Inhalt und mehr Wissen über diesen Sport gibt. Also ich glaube da, ja, ich war lange und viel bisher unterwegs und kann viel erzählen. Deswegen bin ich sehr gespannt auf deine Fragen und freue mich da vielleicht irgendwelche sinnvollen, schönen Antworten zu finden.
Also lass uns mal einsteigen. Golf, kein Sport wie jeder andere, Fragezeichen. Das hat uns ja neugierig gemacht und uns bei dir anklopfen lassen. Wie ist es denn? Also ist es jetzt ein Sport wie jeder andere?
Ja, deswegen ist dieser Sport eigentlich ganz schön, weil ich den, was mich immer etwas geärgert hat früher, ist, dass dieser Sport so als Individualsportart benannt wurde und irgendwie nichts mit allen anderen Sportarten zu tun haben soll und irgendwie ganz was anderes ist. Und ich wollte eigentlich den Bogen spannen, dass dieser Sport ein ganz normaler Sport ist, wo wir unsere Grundfunktionen Mensch werfen, springen, schlagen, was auch immer, auch benutzen. Aber es ist, der Golfsport ist nichts anderes wie ein Schlagsport, wie ein Hockey, wie Tennis, wie hat alle Elemente von Sportarten. Und mich hat es immer genervt, dass dieser schöne Sport, wie wir ihn haben, ja, so wenig auch sportmäßig unterrichtet wurde und erklärt wurde. Und ich wollte das Ganze mal von der Sportseite beleuchten und es dahin zurückbringen, was das eigentlich ist. Golf ist ein Sport und den kann man mit allen, kann man kräftigen, den kann man gezielt trainieren und das war mein Anliegen damals.
Jetzt kann ich aus eigener Erfahrung sagen, wenn man sich diesem Sport nähert und vor allen Dingen, wenn man das vielleicht nicht schon sozusagen mit der völligen Unbedarftheit der frühen Kindheit tut, sondern später, dann stößt man ja im Grunde auf so ein Mysterium. Ja? Also es gibt alles Mögliche an Coachings. Es gibt natürlich Bücher. Es scheint sozusagen eine geheime Wissenschaft zu geben zu diesem Sport und der Frage, wie man das verdammt nochmal hinkriegen kann, dass dieser kleine weiße Ball am besten einfach gerade ausfliegt und zwar so lang, wie man ihn haben will. Wie hast du denn das damals so erlebt? Du hast dich dem ja auch wissenschaftlich genähert, aber du hast ja vor allen Dingen auch viele Sportarten einfach gespielt.
Naja, das war ist eine lange Reise, wenn man die, also ich kam aus allen anderen Sportarten, von Tennis, Tischtennis, Leichtathletik, egal wo ich war, und ich hatte jedes Mal in jedem Sport das Gefühl, dass sich, wenn ich das irgendwie eine Bewegung besser gelernt habe, dass es sich schöner anfühlt, dass es sich nach mehr Kraft anfühlt, dass man mehr Kontrolle gewinnt und ja, dass man halt einfach besser wird über die Zeit und viel mehr Kontrolle einfach hat. Und im Golf war es so, also ich war in jedem Bereich, im Tennis war ich so als kleiner Bäcker angedacht gewesen. Also ich war wirklich höchst talentiert damals und habe mir überall leicht getan und kam auf einmal an diesen komischen Golfschläger. Und das lustigerweise, ich habe davor ein paar Mal auf der Wiese mit dem Kumpel irgendwo mal draufgehauen und dann irgendwann den Ball getroffen. Und dann ging die Reise los in den, nennen wir es mal, in den Golfunterricht und wie man es dann richtig machen soll. Und mit allen möglichen Ideen von gestreckten Armen über Kopf unten, über was auch immer so damals Lehre war. Und habe dann auf einmal angefangen, halt einfach die Kugel nicht zu treffen und nicht so regelmäßig zu treffen oder sehr inkonstant. Und ich hatte dann zu späterer Zeit nach viel Training und viel auch im Kader, egal wo. Also ich konnte dann zwar Golf spielen und habe halt dann auch eine Null gespielt und so ein Blödsinn. Aber da habe ich halt mal zwei gute Runden gehabt und der Rest war Schrott. Dann hatte ich auf einmal 12 Schwunggedanken, im Rückschwung 1000 Gedanken, die ich sowieso total irreführend halte, weil keine Bewegung befasst sich wirklich mit Rückschwunggedanken im Tennis nicht, im Werfen nicht, in was auch immer, sondern hauptsächlich mit so Gedanken, die mit dem Treffen oder wie gehe ich durch den Ball oder welche Körperteile benutze ich, was auch immer. Und habe dann angefangen halt auch daraus dann weiterführend diese Pro-Lehre zu machen, in der Hoffnung, dass irgendwann ich alles weiß über den Sport und damit halt wirksamer bin, und habe dann irgendwann festgestellt, dass ich mit der Suche nicht weiterkomme, und habe halt dann angefangen, mit all den Sportarten, die ich je betrieben habe, oder alle Sportarten zu analysieren, habe Highspeed-Aufnahmen vom Werfen, Tausende, habe was auch immer, Volleyballer, habe Tennisspieler, Hockeyspieler, Eishockler, alles Mögliche eben analysiert und versucht, da mal Gemeinsamkeiten rauszufinden. Und das war ganz einfach, wurde ich sehr fündig und habe sehr viele technische Elemente da drinnen entdeckt, die jeder macht, in jeder Bewegung, der es kann, aber das wurde halt nicht geschult zu der damaligen Zeit oder vielleicht nicht so gezielt geschult. Und ich habe eigentlich die Technik benutzt, die viel leichter zu koordinieren ist, habe viel Rotation rausgenommen, habe viel Handgelenk rausgenommen und wurde auf einen Schlag, wie soll ich sagen, konstant lang gerade, noch länger, noch gerader. Und ich hatte sofort auf einmal Kontrolle über diesen Schläger. Und wie gesagt, ich mache das jetzt als Lehrer auch schon seit über 30 Jahren. Kommt hin, ja. Und wie gesagt, bin extremst erfolgreich und nachhaltig in meinem Training. Also das ist das, was ich denen empfehle, ist viel mehr greifbar und hat einfach viel mehr Kontrolle und Wiederholbarkeit. Deswegen, mein Ziel war, den Sport leichter zu machen, und dafür habe ich all meine Dinge entstehen lassen, um die Koordination, um vieles zu erleichtern und es den Menschen an die Hand zu geben.
Das macht ja nicht nur Hoffnung, ja, sondern wir wollen natürlich auch die Chance nutzen, da heute ein bisschen noch tiefer einzusteigen. Das machen wir gleich. Ich nutze nochmal die Chance, ein bisschen über das Thema Golf und andere Schlagsportarten zu reden. Das, was dich ja da heimgezogen hat und wo du ja auch angefangen hast, nach einem Weg zu suchen, der es erleichtert, wie du das gerade schon ausgeführt hast. Wovon sprichst du denn eigentlich? Sprichst du von Golfschwung oder Golfschlag?
Ach, das ist so eine, da es beides gibt, muss man beides bezeichnen. Als in der Sportwissenschaft würde es als Golfschlag bezeichnet werden, weil du mit einem langen Stecken einen Gegenstand, eine Deformation erzeugst, wie auch immer das ist als Schlag definiert. Es ist das schöne Element, was wir in diesem Spiel haben, dass wir unsere Masse, also Arme, was auch immer, Schläger außenrum in Schwingung versetzen und dadurch, wie soll ich sagen, Energie gewinnen können, schwingend oder elastisch Energie gewinnen können, ist schon wieder mehr dem Schwung zuzuordnen. Von der Seite ist es beides, aber im Prinzip ist es beides, nennen wir es einfach so.
Ich habe ja gesagt, unser Top-Thema ist Faszination Golf. Jetzt hast du ja ein bisschen erzählt, was dich da so angeprägt hat, nämlich, dass das offensichtlich mit dem Golfspielen am Anfang für dich sich nicht so entwickelt hat wie zum Beispiel beim Tennis oder mit manch anderen Sportarten, was sich so, so höre ich das, ja, einfach auch angestachelt hat, da rauszufinden, warum das da nicht so ist wie bei den anderen Sportarten. Was macht denn für dich die Faszination Golf aus?
Naja, gut, das kann man aus vielen, vielen Ebenen rangehen. Aber das Erste, was du jetzt im Vergleich gleich Tennis und im Golf gesagt hast, es ist schon, wenn wir einen Tischtennisschläger in die Hand nehmen, dann liegt der direkt in unserer Hand. Das heißt, so einen Ball zu treffen, ist schon relativ leicht lernbar. Wenn ich jetzt einen Tennisschläger nehme, der ist halt einfach schon mal 50 Zentimeter die Schlagfläche weg von meiner Hand. Also ich habe schon mal eine viel schwerer zu koordinierende Thematik dann vor mir. Und weiterführend, da sind wir dann tatsächlich wirklich dran beim Golfschläger. Wir haben erstens nicht nur einen Golfschläger, sondern wir haben schon mal 14 Schläger, die wir benutzen dürfen. Wir haben einen maximal langen Schläger, wie wir ihn sonst im Sport nicht benutzen, der wirklich einfach mal einen Meter oder was auch immer weiter weg von unserer Hand ist. Deswegen ist da die Handkoordination so schwierig natürlich. Deswegen ist dieser Schlagsport auch so schwierig. Das ist schon mal eine Hauptfaszination, dass man überhaupt diesen weit entfernten Ball über so ein Stecken erstmal trifft. Und dann kann man ewig weitergehen, dass du, der Ball ist einer der schnellste Ball im Sport, wie auch immer in der Endgeschwindigkeit, wenn er dann auch lange segelt, der ist spin-anfällig, den kann man hoch, flach, der ist so versiert, der Ball, also es ist der lebendigste Ball, den es gibt. Den, sage ich mal, mit den verschiedenen Schlaggefühlen, die jeder Schläger so ganz anders hat, ein Sandwich, was so schnittig den Ball bewegt und hoch und dann so ein Driver, der wirklich mit voller Masse, wenn er dagegen schlägt, echt den Ball deformiert und richtig, richtig Zunder in den Ball bringt, das ist schon Faszination pur. Und manche lieben den rollenden Ball, den Putter, wo der so weich entlang geht und das ist nicht so ganz mein Liebling, aber das ist, wie auch immer, diese vielen verschiedenen Schlaggeräte alleine reichen schon aus. Also alleine, wenn ich nur auf der Range stehe und Bälle klopfe, das macht mir schon Spaß. Und diese ganzen Gefühle zu erleben. Und da geht, wenn wir da weitergehen, die Faszination Golfplatz, was man da an allen Situationen, Winkeln, Schlagwinkel entdecken muss, um da draußen zu funktionieren, zu bestehen. Das ist unendlich. Es ist mit Abstand der lebendigste, beste Sport, den man spielen kann. Der ist so abwechslungsreich, der ist koordinativ so abwechslungsreich. Es ist definitiv einer der schwersten Sportformen, in denen man sich stellen kann. Deswegen, man soll sich nicht, wenn es mal nicht klappt, sich nicht entmutigen lassen, dann macht man halt weiter und macht so lange, bis es halt dann besser wird.
Kann man denn sagen, dass es der koordinativ anspruchsvollste Sport der Welt ist oder gibt es noch?
Naja, also ich meine, da gibt es alles Mögliche, wie es auch immer geschrieben ist. Also ich war viel in der Leichtathletik und ich muss ehrlich sagen, so ein Stabhochsprung oder sowas oder allein ein Hochsprung, der kann schlimmer sein. Dann fällst du halt runter und tust du halt weh. Ich würde ihn in die Spitze stellen, was Koordination schon angeht, aber andere Sportarten haben andere Schwierigkeiten. Aber wir sind nicht so konditionell anstrengend, aber wenn ich jetzt 200 Bälle hintereinander mit einem Driver hau, dann merke ich auch, was ich getan habe. Also man muss einfach mal, man muss es selber machen und schauen, ob man von diesem Reiz irgendwie berührt wird. Also man muss so viel Verständnis entwickeln für vor allem die verschiedenen 14 Schläger. Die haben alle einen anderen Winkel zum Boden. Die wollen alle aus einer anderen Achse angeschlagen werden, damit die funktionieren. Und alleine da ist schon der Fehler, weil wenn man die meisten Leute fragt und haben sie halt irgendwie, ja, sie haben nur einen Golfschwung oder nur einen Winkel, den sie benutzen. Und der geht halt dann nur entweder, wenn sie steil runterhauen mit den kurzen Schlägern, die steil zum Boden stehen, oder er geht halt dann klappen die ganzen anderen Schläger nicht oder umgekehrt. Und man muss so ein bisschen mehr Grundverständnis für die Bewegung kriegen, dann wird auch Golf auch vieles leichter. Aber das ist eigentlich, wie soll ich sagen, der Job der Lehrer, da immer wieder anzusetzen. Und wenn es ein guter Lehrer ist, dann geht es auch meistens ein bisschen voran.
Ja, und wenn wir heute einen der Besten hier bei uns haben, dann lass mich doch die Chance auf jeden Fall nutzen, hier noch ein paar Tipps vielleicht genau zu diesem Phänomen vielleicht von dir mitzubekommen. Also wenn man das Buch sich anschaut, was tatsächlich keine leichte Kost ist, also da muss man sich schon drauf einlassen, das liest man jetzt nicht so nebenbei. Eine Essenz, die man da drin findet, ist ja, dass es wirklich darum geht, eine hohe Empfindsamkeit für Schläger und Schlägerkopf. Gibt es da einen Dreh, der es vielleicht auch, sage ich jetzt mal, nicht pro Tour-Teilnehmern erleichtern kann? Hast du was für uns, ja, um mit dieser Komplexität voranzukommen, um es wirklich zu vereinfachen?
Man muss, also jetzt nur vorneweg zum Buch, das ist auch damals in der Zeit entstanden, wo da sind ein, zwei, drei Kapitel relativ leichte Kost, weil sie so Grundsätzliches erklären. Und da sind ein paar Kapitel drinnen, die wie ein bisschen Biomechanik und die ganze Anatomie drinnen, die einfach wirklich was für Schwinner ist. Wir haben so ein bisschen Wissenschaft im Hintergrund, wo man gerne in die Tiefe noch mehr gehen will, aber die Leute haben das Interesse einfach nicht. Also oder so viele Verrückte gibt es nicht in diesem Land, die sich mit der Tiefe besser auseinandersetzen wollen. Und dann hast du eben die Anwendbarkeit, die ja viel mehr sogar in dem Videoportal ist, mit 1000 Übungen zu allen möglichen Funktionen. Stell dir mal vor, wenn du jetzt Tischtennis spielst, jeder von uns hat irgendwann so einen Schläger in der Hand gehabt und wenn ich dir sage, schlag den Ball da irgendwie nach links so darüber, dann wirst du es nach so und so viel versuchen, kriegst du den Ball auf einmal in die Richtung, gar nicht mal so schlecht. Also das ist wirklich dann leicht steuerbar und da kann man, wenn du jetzt den Schläger in die Hand nimmst, wirst du ihn lustigerweise meistens auch so in die Hand nehmen, dass die Schlagfläche und deine Hand in die gleiche Richtung zeigen. Und das ist schon mal eine große Hilfe und man hat auch die Handhaltung relativ, flach durch die Hand, also mehr durch die Hand gegriffen als so zu sehr in den Fingern. Ich bin kein Fan von der Handhaltung im Golf, wie sie seit 100 Jahren auf dem Markt gibt, weil früher haben alle so getrennte Hände gespielt, Zeigefinger ausgestellt, lauter so, die haben alle den Schläger viel mehr in einer Linie mit ihrem Unterarm gebracht, also viel mehr falschlicherweise durch die Hand gegriffen. Ich bin kein großer Fan von der durchschnittlichen Handhaltung, wie sie geschult und empfohlen ist, weil sie halt sehr durch die Finger geht, weil sie viel Handgelenksbewegungen aktivieren soll und vor allem Handgelenksbewegungen von oben nach unten. Und dieses Hoch-Runter-Bewegen der Hände ist irgendwas Steiles, also was Vertikales. Und wenn ich halt steil von oben nach unten hacke, das geht mit dem kurzen Eisen vielleicht noch, wird aber irgendwann mit dem längeren Schläger echt schwierig. In allen anderen Sportarten haben sie den Schläger viel mehr in der Faust, in der Hand. Also die haben viel mehr auch Kraft dann in der Hand, wo man den Schläger auch kontrollieren kann, weil Kraft ist ein großes Thema. Und die meisten Sportarten setzen halt, sage ich mal, sehr wenig Handgelenk ein oder nur so federndes Handgelenk. Das sind reflektorische Bewegungen. Der Hauptfokus liegt da primär wirklich in die Schlagfläche zu stabilisieren und auch über schnelle Arme und den Rest halt schnell zu machen. Aber die Hände geben dir immer Auskunft über die Richtung deines Schlägers. Und wir fangen mit diesen Maßnahmen gar nicht an im Training normalerweise, weil das Erste, was ich mache mit Leuten, ist erstmal getrennte Hände, wie Hocke, wie irgendwas. Ich suche erstmal die Sinne, wo derjenige den Kontakt aufbaut zwischen Hand und der Schlagfläche, dass er erstmal merkt, ui, die macht ja, die steuert das alles. Und wenn man die mal mitkriegt, wo der Schläger erstmal ist, ob der offen oder zu ist, ob der vielleicht mal mehr Loft oder weniger hat, wohin die Hand bewegt, das spürt jeder. Das ist keine hohe Kunst. Wir greifen jetzt hier ein Wasserglas, das kann ich. Also die Koordination der Hände ist so weit ausgeprägt, in unserem Hirn riesig ausgebaut, aber wir müssen sie halt mit einem Golfschläger verbinden. Ich mache halt sehr viel Wahrnehmungsschulung um diesen Schläger herum und bringe halt je nach Bedarf halt, bringe viele Übungen rein, wo man Schläger, Kopf und Hand halt erstmal orten kann. Und wenn man sie orten kann, spürst du auch sofort ohne Problem, von wo du in den Ball reinschlägst. Ob mehr von oben, mehr von der Seite, ob man flacher hinschlägt oder was auch immer. Ob man von innen, von mir aus an den Ball, wieder von außen. Also diese Begrifflichkeiten mag ich sowieso nicht, aber man spürt die Winkel, von wo man seine Hand bewegt. Aber wenn dieser Erstkontakt noch gar nicht da ist zu dem Schläger, dann hast du irgendwas schwingt um dich rum und das ist wie ein schwingendes Gewicht, was du hoffst, irgendwann da unten in der Nähe des Balls irgendwo in den Boden zu hauen. Also es ist etwas so, das hat dann echt was mit Glück und Verzweiflung zu tun. Und deswegen würde der im Sportbereich ganz viel in dieser Fühligkeit entwickelt werden. Ich glaube, dann würden viel mehr Menschen konstant Golf spielen, regelmäßiger treffen und auch natürlich dadurch dem Sport erhalten bleiben. Weil zu mir kommen generell einfach die schon gar keine Lust mehr haben oder schon so verzweifelt sind. Und das ist auch schön, weil da kann ich mich wieder erproben, soweit ich manchmal Zeit habe. Und schauen, ob ich welches Muster auch immer wieder zurückholen kann in so ein instinktiveres Muster, wo jemand wirklich vielleicht gar nicht so viel nachdenken muss, sondern das viel mehr aus sich selbst heraus spielt.
Also das finde ich ganz wunderbar und ist in der Tat ein Ansatz, den ich so bislang nicht gehört habe.
Und da siehst du halt, das einzig Wichtige, worauf es auf diesen Sport ankommt, ist wirklich, du musst mit einer relativ geraden Schlagfläche ankommen, wenn es geht. Und wenn deine Schlagfläche, egal ob du den toppst oder von mir ein bisschen Boden haust, aber wenn die einigermaßen gerade wäre, Theorie, dann wird der Ball immer einigermaßen Richtung bleiben. Und wenn du da raus in den Sport schaust, die Menschen sind links und rechts und überall und deswegen ist das, also Schlagfläche wäre die Nummer eins, die man erstmal fühlen lernen müsste, könnte. Also ich habe auch mal nur mal eine Zeit lang getrainiert, dass ich nur mit meinem Treiber halt dauernd auf 100 Meter gespielt habe oder auf 60 Meter oder auf so und habe versucht, wirklich wie auf einer Dartscheibe diese Schlagfläche in dieses Feinsgefühl hochzutrainieren. Und auch das sind Maßnahmen, die die sehe ich in der Regel auf keiner Range dieser Erde. Und deswegen lauter solche so Wahrnehmungsspiele und Tipps und um Länge, um Richtung, um was auch immer, um mehr Verstehen oder Verständnis zu entwickeln für diesen Sport. Es muss für dich absolut greifbar sein. Also wenn du das nicht fühlst, dann haben wir, wenn du keinen Kontakt zu dem Schläger und zu den Winkeln oder zu den Bewegungen aufbaust und ich das nicht fördere, dann kommt man nie zum Ball und nie zum Grün am Ende des Tages. Das ist so.
Ja, schön, dass du dich dieser Faszination gewidmet hast, ja, damals aus eigenem Antrieb und das aber auch zur Verfügung stellst und teilst. Führt mich so ein bisschen zur Schlussfrage vielleicht. Ja. Faszination Golf, gibt es denn für dich noch Dinge, die noch unentdeckt sind? Hat der Sport noch Geheimnisse, die dich als Biomechaniker, Mediziner, Sportler noch reizen? Oder hast du den jetzt entschlüsselt und deine Faszination richtet sich jetzt und vielleicht für deine Zukunft dann auf andere Felder? Also welche Rolle spielt das Golf dann noch für dich?
Ach, das ist eine schöne Frage. Ich bin wirklich sehr, sehr weit, sehr tief gewandert in den Ganzen, was da mit Golf zu tun hat. Und das hat mich nächtelang getrieben oder mein Leben lang, das muss ich dazu sagen. Also ich bin so ein bisschen wahnsinniger, was das angeht und bin, was Lehren angeht, werde ich dann immer wieder, wie soll ich sagen, neu beseelt. Und dann auf einmal fliegt die Kugel auf einmal besser und da man sucht so Trigger. Und aus dem Grund gehe ich wahnsinnig gern jeden Tag da raus und habe einfach Spaß, Menschen auf ihrem Weg da weiterzuhelfen. Aber das ist auch mehr meine soziale Komponente drinnen. Ich helfe gerne und dann ist es für mich als sozialer Mensch viel schöner, anderen auf ihren Weg zu helfen und eben mein ganzes Wissen, was ich irgendwie gefunden habe, irgendwie da weiterzugeben und ja und dafür zu benutzen. Und deswegen waren aber auch all diese Produkte, die ich gemacht habe, mich interessiert Geld nicht. Sollten dahin führen, dass Menschen schneller lernen, auch zu dem Ziel kommen und auch irgendwann in diesen Genuss kommen, vielleicht Golf wirklich sagen zu können, dass sie es können. Und wenn ich dir sage, schmeiß den Ball hin und du sagst, hey, komm, hau ihn da vor, ja, den treffe ich. Also das ist so ein schönes Gefühl, was man entwickeln kann. Und dafür habe ich das Ganze effektiv auch gemacht. Und deswegen, die Faszination ist weiter Unterricht und verschiedene Bewegungsmuster, die verschiedene Menschen, wie sie auch mit ihrer Verschiedenartigkeit ihnen dazu helfen. Das ist eigentlich meine Lust, die ich habe an dem, ja, das ist jetzt mein Beruf oder Berufung, wie auch immer, aber es war für mich nie Arbeit. Es ist einfach, es macht Spaß, im Sport zu leben und mit Menschen zusammen bessere Wege zu finden und herauszufinden. Und das treibt mich jeden Tag weiter an und das mache ich gerne. Wenn ich irgendwas ändern könnte in diesem Sport und irgendwen vorantreiben will und einen Tipp mitgeben kann, dann ist es wirklich, mach ganz viele langsame Schläge, leichte Schläge, bis ihr dahin kommt, dass du wirklich diesen Schlägerkopf da außen, mach gerne mal offen in den Ball, mal zu, mal wenig Loft, mal viel, krieg Gefühl für diese Schlagfläche. Ja, wer das noch nie gemacht hat und das haben noch wenige getan, dass sie sich mal eine Stunde hinstellen und einfach nur leichte Drives von mir aus in mal mit einem kleinen rechts, mit ein bisschen links. Also das würde ich am meisten empfehlen mit leichten Schlägen, mit vielleicht ein bisschen Anpassung der Hand, wenn es sein muss, aber immer mehr Gefühl für diesen Schläger zu bekommen, von wo der rankommt und wie er an den Ball kommen soll. Und das ist sicherlich der einfachste, schnellste Tipp, den man machen kann, immer wieder machen, weil es ist ein reiner Präzisionssport. Wir müssen nicht weit sein, wir müssen nur einigermaßen gerade sein.
Ja, und ich würde mich sehr freuen, wenn wir irgendwann vielleicht auch die Chance haben, dich mal auf dem Waldplatz in Hannover zu begrüßen, weil du hast mir im Vorgespräch verraten, das war noch nicht der Fall. Das ist noch ein weißer Fleck auf deiner Landkarte. Insofern, in welcher Funktion auch immer, lehrend oder selber spielend oder einfach in der Mischung von beiden. Das würde mich sehr freuen. Du bist herzlich willkommen und eingeladen. Also sollte dich dein Weg mal wieder Richtung Norden führen, dann klopf bitte an und ich hoffe, dass wir uns da dann auch nicht nur im Video begegnen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und für alle deine Insights an der Stelle und für deine Projekte und deine Intention und Faszination wünschen wir dir alles Gute.
Das ist sehr schön. Ich freue mich sehr herzlich für Ihre Gratulation erstmal zum 100-Jährigen. Ich freue mich sehr herzlich. Danke, dass ihr auf mich zugekommen seid. Ich werde definitiv das nächste Mal, wenn ich da oben bin, mir den GC Hannover anschauen. Ich freue mich da sehr drauf. Aber wie gesagt, herzlichen Dank für die Einladung. Es ist heute mein erstes Podcast. Ich freue mich, dass ich mit dir, lieber Ingo, das hier durchführen durfte, auf eine sehr schöne, professionelle, entspannte Art. Und ja, ich freue mich, wenn ich da neue Inspiration vielleicht geben kann. Dankeschön.
Sehr gerne.
Zeitreise mit Dr. Anton Weise.
100 Jahre GCH, da haben wir ganz viel gehört, logischerweise, in unserem Audiomagazin, in unserem Podcast. Heute wollen wir aber mal was sehen. Wir reden nämlich über eine ganz tolle Idee, die jetzt demnächst dann auch zur Verfügung steht, nämlich ein Bildband zu 100 Jahre Golfclub Hannover. Und Anton ist bei mir. Ein bisschen Zeitreise, ja, aber wir gehen ja heute ein bisschen vor allen Dingen auf diese Wahnsinnssammlung, die hier schon ausgebreitet ist, an Bildern ein. Also erstmal schön, dass du da bist.
Gerne.
Ja, du bist mit dabei, mit einigen anderen, mit Björn, mit Steffi, mit Michael auch an diesem Projekt zu arbeiten. Sag doch mal ganz kurz ein bisschen was zur Idee dieses Bildbandes.
Die grundsätzliche Idee war, dass wir nicht einfach nach dem 90-Jahre-Band den einfach fortschreiben, noch ein paar Bilder dazu nehmen. Und dann kam die Idee, wir machen ein Bildband, der auch in gewisser Weise korrespondiert mit dem Podcast. Dort hört ihr was. Im Bildband könnt ihr was sehen. Natürlich gibt es Texte, wirklich kurz. Es sollen vor allen Dingen Bilder gezeigt werden aus über 100 Jahren.
Ja, und es sind tatsächlich, die Ursprungsidee waren, glaube ich, mal 100 Jahre, 100 Bilder, aber es sind sogar noch ein paar mehr geworden, die dann in dem Bildband zu sehen sind. Ist das richtig?
Ja, genau. Wir haben intensiv nochmal nach Bildern gesucht, haben auch vieles Neues gefunden, Neues, Altes gefunden und haben im Endeffekt so viel Sehenswertes, dass wir gesagt haben, nein, mit 100 Bildern, das reicht nicht, da müssen wir mehr machen.
Und sind das alles Bilder, die man schon mal irgendwo hier gesehen hat, also hier irgendwo hängen, ihr habt das jetzt einfach nochmal mit sehr viel Sorgfalt kuratiert oder sind da auch komplett neue Sachen bei?
Es sind komplett neue Sachen dabei. Ich würde sogar schätzen, wir sind jetzt noch gerade in den letzten Entscheidungen, dass die Mehrheit der Bilder noch nicht veröffentlicht ist.
Spannend. Ja. Also bisher nicht gesehenes Material.
Ja, genau.
Dann machen wir doch mal Folgendes, weil wir haben jetzt hier eine riesen Sammlung tatsächlich vor uns auf dem Tisch. Wenn ich mal so frage, was ist denn das älteste Bild, was es in den Band geschafft hat?
Das älteste Bild ist eine kleine Anzeige von 1905 hier. Mhm. Das ist deswegen interessant, weil da ja das erste Mal hier, du siehst es ja, die erste Mal die Idee nachweisbar ist, in Hannover einen Golfplatz zu bauen.
Alte Schrift auf jeden Fall, sieht auch wirklich schon historisch aus. Das Ganze stammt aus welchem Jahr?
1905.
Ah, man sieht also schon, so ein bisschen seid ihr sogar vor die 100, vor das Jahr 1923, das offizielle Gründungsjahr, gegangen. Ein bisschen sozusagen tiefer gegraben an den Wurzeln. Finde ich spannend. Dann lass uns mal weiter gucken. Hier habe ich auch so ein Bild, das sieht schon tatsächlich ein bisschen älter aus. Sieht aus wie ein Clubhaus oder was ist da zu sehen?
Ja, das ist eine Zeichnung des Clubhauses zum, du erinnerst dich, wir hatten das ja mal schon mal angesprochen, des Geistergolfplatzes.
Ach richtig, das war der geplant, nee, sogar gebaut wurde und nie bespielt, oder was war das?
Ja genau, der gebaut wurde, daneben hier siehst du den Plan des Platzes, der ist gebaut worden, aber es hat dort nie ein Turnier stattgefunden.
In Hannover war der, ne?
Ja genau, so westlich vom Maschsee heutzutage, den gab es ja damals noch
nicht. Ja. Und hier ist noch ein Bild, das finde ich ja besonders spannend. Das ist ein Luftbild, wenn ich das richtig sehe. Was ist da drauf?
Da ist der Platz auf der Bult zu sehen. Also im Inneren, du siehst ja hier außenrum die Rennbahn. Das ist der Platz im Inneren der Rennbahn. Und bisher sind zwar schon Fotos davon veröffentlicht worden, aber das ist ja hier als Luftbild, wo man das wirklich als Ganzes sieht und sich das auch vorstellen kann, oder man sieht, wie es sich einfügt.
Finde ich ganz spannend. In meiner Vorstellung zum Beispiel war die Rennbahn immer so ein Oval. Hier sieht man ja, dass das gar nicht so ist. Die hat ja eine ganz andere Form, diese Rennbahn. Und auch diese, was sind das da, Bunker mittendrin? Ja, zu den Bahnen?
Ja, genau, das sind Bunker. Man sieht zwischendrin auch, ja, wie soll man sagen, so Hindernisse vom Springreiten beziehungsweise für Geländeritte.
Wir wollen hoffen, dass nicht die Golfer darüber hüpfen mussten noch irgendwie auf der Bahn.
Naja, du siehst ja, es war schon eng.
Direkt,
ne?
Nebenan, ja, es ist sehr spannend.
Ja.
Ja, wir können ja gar nicht alles machen. Wir wollen das ja auch nur ein bisschen vielleicht mal anteasern. Aber ich sehe hier ein Bild, das sieht jetzt nicht so schön aus. Auch eine Schwarz-Weiß-Aufnahme. Boah, umgeknickte Bäume. Was war da passiert?
Da war der Orkan Quimburgia, der über Deutschland hinweggezogen ist. Und ne, du siehst hier halt, was der Orkan hier angerichtet hat auf dem Platz. Ne? Also
von wann war das? Wann stammt dieses Bild?
Das ist von 1972. Also der Orkan ist im November durchgezogen und am folgenden Tag hat man das aufgenommen.
Wow. Naja, kann man sich ja vorstellen, in den ganzen Jahren, in denen dieser Platz besteht, ja, da wird auch das ein oder andere mächtige Unwetter mal drüber gezogen sein. Also auch, wo stammt so ein Bild her? Wo habt ihr eure Materialien gefunden?
Aus ganz vielen Quellen. Also wir haben nochmal recherchiert in Archiven. Es gab einiges, was noch nicht gehoben war hier im GCH selbst. Es haben Mitglieder noch weitere Fotos abgegeben. Es sind Fotoalben noch hinzugekommen in den letzten Jahren, auch zum Teil aus Nachlässen.
Man sieht ja auch wirklich so den ein oder anderen Schnappschuss. Es sind wahnsinnig viele Menschen, Gesichter hier eben auch drauf. Vor allem, was ich ja ganz spannend finde, hier sieht man ja auch tatsächlich, wie sich Kleidungsstile und vor allen Dingen auch Frisuren im Laufe der Jahre verändert haben, ne?
Ja, es ist ja so ein Spiegel der sich verändernden Gesellschaft. Ja, auch wie sich der Geschmack verändert, ne?
Ganz spannend. Und einige Leute, die wir natürlich heute kennen im Seniorenalter, gestandene Golfer, die sieht man hier zum Teil noch an ihren Anfängen, ja, also mit jugendlichen Gesichtern. Also wahnsinnig spannend. Ihr habt, glaube ich, 8 verschiedene Kategorien auch, nach denen ihr das Ganze so ein bisschen aufgebaut habt. Dann lasst uns doch mal dazu kommen. Ab wann ist das Ganze verfügbar? Vielleicht auch, wenn du es verraten kannst, was soll es denn kosten?
Ja, wir wollen fertig sein zu den Clubmeisterschaften. Die Gründung des Clubs war ja 1923. Das wäre doch auch ein schöner Preis.
Und dann ist es so, ich kann dann irgendwann entspannt abwarten und dann kaufe ich mir mein Exemplar vielleicht dann irgendwann mal später oder sollte ich mich hier beeilen?
Also ich habe mir meins schon gesichert, weil wir eine begrenzte Auflage haben. Es wird eine Limited Edition sein. Ja, also ich würde nicht so lange warten.
Man sollte nicht so lange warten und vor allen Dingen dann eins machen, die Waldplatzreife hören und nebenbei ein bisschen blättern, weil das ist natürlich optimal, Geschichten zu hören, Dinge zu erfahren, die Leute, die Stimmen zu hören und dann noch die Bilder vor sich zu haben, das auch noch sehen zu können. Das ist natürlich die optimale Verbindung. Insofern vielen Dank für deine Zeit heute und ich bin schon sehr gespannt drauf, kann es kaum abwarten. Also insofern, ja, her damit.
Ja, genau.
Ich freue mich sehr, Ralf Bockstedte begrüßen zu dürfen. Er ist Präsident des Behindertengolfclub Deutschland e.V., auch im Vorstand des GC Hösel. Und wenn ich das am Anfang kurz ein bisschen einführen darf, lieber Ralf, du hast eine ganze Menge Funktionen. Du bist jemand, der Sport und das Thema Juristerei verbindet. Also ich weiß nicht, wie man das nennt, ein Sportjurist, würde ich mal sagen, hast da deine Dissertation gemacht. Bist in der CDU, in der Politik engagiert. Du hast einen sehr, sehr spannenden Job als Spielerberater. Ja, im Fußball, Luis Holtby kennt man vielleicht, ein Transfer zu Tottenham Hotspurs, da warst du dran beteiligt. Du bist aber auch ausgebildeter Fußballtrainer. Und ich könnte hier noch wahrscheinlich ewig weitermachen. Wir wollen ja heute über Golf reden, aber damit man dich ein bisschen einordnen kann, ergänze doch bitte gerne mal, was dir noch wichtig ist.
Vielen lieben Dank, lieber Ingo. Zunächst einmal geht es ja um die Faszination Golf und nicht um die Faszination Ralf hier an der Stelle. Ja, ich mache viele Dinge. Mittlerweile liegt mein Fokus in der Tat auf der Politik, sodass ich den Rest noch mit 10% ungefähr abdecke. Ich habe 2 Lehraufträge an Hochschulen, an der IST in Düsseldorf und eben der Steinbeis-Hochschule in Berlin und unterrichte Sportrecht und Eventrecht aufgrund einer Querschnittlähmung. Man hört es ein wenig auch an der Sprache bei mir. Sitze ich im Rollstuhl mittlerweile auch schon seit 36 Jahren, also ich bin 51. Für mich war einfach nie so das Thema Inklusion ganz vorne oder wie auch immer. Ich habe es einfach gelebt und ich lebe das einfach. Und der Rollstuhl ist Teil von mir, Stück weit auch Visitenkarte, wie auch immer. Der gehört zu mir.
Ein sehr umfangreiches Programm, aber es geht ja auch um ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und du hast es so schön gesagt, in der Tat, diese Sendung steht unter dem Oberthema Faszination Golf. Und dann liegt es natürlich nahe, dich mal zu fragen, was würdest du denn für dich sagen? Was ist die Faszination Golf für dich?
Also zunächst einmal, Ingo, finde ich total spannend, dass du anfängst einzuleiten damit, dass es ja um ein Querschnittthema geht. Das ist schon so ein wenig Humor im Wort selber, nicht? Aufgrund der Querschnittlähmung. Ich finde das super. Also ich nehme das total locker. Und ich spiele ja auch Golf mit zwei Handicaps. Ich habe mein golferisches Handicap und ich habe eben den Rollstuhl. Also insofern spiele ich Golf mit zwei Handicaps. Und die Faszination Golf, gut, jeder, der zuhört, interessiert sich für Golf und erkennt für sich selbst die Faszination. Die ist auch für mich im Rollstuhl nicht anders. Sie ist für mich der Punkt, wenn ich von der Arbeit komme und ich gehe auf den Platz. Auch das kennt jeder. Du fängst am T1 an und es läuft einfach richtig beschissen, ja, weil du einfach nicht abschalten kannst, nicht runterkommen kannst. Und da geht es weiter, aber spätestens an T2,5 hast du den Kopf frei und hast eben dann noch mit Glück 17 oder 16 Löcher vor dir, die du eben in vollkommener Faszination an der frischen Luft mit Freunden oder auch mit dir selbst genießen kannst und bewundern kannst, wie gut oder schlecht deine Schläge sind.
Allerdings, es eint uns, glaube ich, alle Golfer weltweit, egal mit welchen Voraussetzungen. Finde es nochmal schön. Lass uns ruhig ein bisschen auch bei den Wortbildern bleiben. Also Golf sozusagen mit zwei Handicaps, sagst du, spielst du. Ich würde gerne mal ein bisschen reinschauen in die Frage, was heißt denn das, Golf zu spielen mit einem weiteren Handicap, sei es jetzt körperlich oder vielleicht auch geistig. Also ich würde gerne mal wissen, wie klassifiziert ihr den Sport, den Golfsport mit Behinderungen, gibt es da Unterschiede? Ist das letzten Endes am Ende eins? Und wie muss ich mir das vorstellen? Wie spielst du Golf? Wie spielt man Golf mit Behinderungen?
Das waren direkt drei Fragen in einem, aber Ingo, ich probiere das zu beantworten. Also zunächst einmal Thema Klassifizierung. Auch da gibt es natürlich Unterschiede. Geistig, gehörlos, blind, Arm, Bein, Rollstuhl. Ja, das sind so die Klassifikationen, die ich habe. Ich muss mir Gedanken darüber machen, ab wann beginnt eigentlich eine Behinderung? Jetzt geht es ja darum, zunächst auf den Platz zu kommen. Und da ist eben Golf so toll, weil durch das golferische Handicap wir wirklich vollkommen inklusiv sind. Es spielt überhaupt keine Rolle. Und hier an der Stelle, ich liebe den erweiterten Inklusionsbegriff. Also sprich, wir sind eine Welt, eine Gesellschaft und spielt überhaupt keine Rolle, welche Herkunft, welche Hautfarbe, Religion, Geschlecht etc. und eben auch Behinderung. Und wenn ich mit meinem Paragolfer, erkläre ich sofort, was das ist, wenn ich da also in einer Situation stehe, dass ich drohe, den Abhang runterzustürzen, dann ist natürlich klar, dass andere Dinge gelten oder dass ich eben dann zwei Schlägerlängen statt einer oder habe. Aber letztendlich spielen wir alle gemeinsam, alle mit dem golferischen Handicap auf einem Platz. Jetzt kommen wir zu dem Punkt Golferinnen und Golfer mit Behinderung. Und was sind das für Herausforderungen? Ich sagte eben, aufgrund der Querschnittlähmung, und es gibt eben dieses Gerät, was vor über 20 Jahren durch Christian Nachtwey, der auch unser Spielführer im Behinderten-Golfclub Deutschland ist, erfunden wurde. Und das ist letztendlich, ich sage mal, ein E-Rollstuhl mit Stehfunktion, aber auf Golf ausgerichtet. Das heißt, ich habe vorne zwei Räder, hinten ein Rad. Das Ding wiegt 220 Kilo. Es ist ähnlich schnell, etwas langsamer als ein Golfkart. Also wenn wir beiden irgendwo eine Runde spielen, ich bin keine Bremse im Flight. Also ich bin genauso schnell wie jeder andere auch oder so langsam aufgrund meines Handicaps, wie auch immer. Aber eben meines golferischen Handicaps, nicht meines behinderungsbedingten Handicaps. So, und dieser Paragolfer, wenn ich in den Stand stehe, würde ich ja umfallen, weil ich hier nicht stehen und nicht laufen kann. Ich bin also festgeschnallt, festgegurtet im Bereich der Brust und eben unterhalb der Knie, damit ich nicht durchsacke und hinfalle. Und ja, ich kann dann eben ganz normal schwingen, wobei wir Querschnitte in dem Paragolfer einarmig spielen. Also so schon manchmal kompliziert mit der Murmel, mit einem Arm wird das noch schöner. Aber wir spielen einarmig vor dem Hintergrund. Du und jeder andere Golfer kann mit der Hüfte drehen im Schwung. Wir können das eben nicht. Und stehen relativ gerade da drin und zum Ball und sind dann entsprechend ausgerichtet. Und wir spielen einarmig, weil wir haben dadurch ungefähr 8 Meter mehr Länge, wenn wir ausholen mit dem Schlägerkopf, was dann wieder Geschwindigkeit und am Ende auch Weite ist. Mhm. So. Und wie gehe ich damit um? Einfach ins kalte Wasser schmeißen. Ja, ich bin kein anderer Kerl als du. Wir können über alles reden und so funktioniert Gesellschaft. Die große Angst vieler Clubs, was passiert denn auf dem Grün? Macht denn dieses Gerät das Grün kaputt? Nein, das Gerät ist für Grün zugelassen, hat entsprechend breite Reifen, das gibt für alles eine Lösung. Das einzige oder das wirkliche Handicap, was ich mit dem Paragolfer habe, ist die Logistik. Wenn ich also außerhalb meines Hammerclubs, wo das Ding steht, Turniere spiele, muss ich das Ding transportieren. Dazu habe ich einen Hänger. Das kriege ich aber nicht alleine verladen, nicht alleine festgestellt. Ich brauche also Hilfe. Und ich brauche einen halben Tag im Vorfeld, meist um das Ding zu holen, hinzukarren, wie auch immer, und einen halben Tag wieder hinterher. Das ist gerade in meinem Alltag ganz, ganz schwer einzurichten, sodass wünschenswert wäre, wenn in möglichst vielen Clubs so ein Ding steht oder man irgendwie ein Netzwerk entwickelt, dass man zugreifen kann auf Leute, die so ein Gerät haben. Mhm. Wir können auch gerne auf die anderen Behinderungsarten und die Schwierigkeiten oder Herausforderungen kommen.
Also ich finde es erstmal ganz toll, dir da zuzuhören, weil ich habe von dem Gerät noch nichts gehört, habe aber jetzt eine Vorstellung, wie das ist. Du hast das ja sehr schön beschrieben. Vielleicht einfach aus Interesse, wir müssen, glaube ich, nicht auf alle eingehen, aber du hast ja auch gesagt, es gibt Blinde, die eben auch Golf spielen. Wenn ich mir schon vorstelle, wie ich dabei bin, versuche diesen kleinen weißen Ball zu fixieren und dann zu treffen mit allem, wie läuft das da? Das heißt, was brauchen Blinde zum Beispiel für ihr Golfspiel? Was hilft denen, diesen Sport betreiben zu können?
Das ist natürlich eine wirkliche Herausforderung. Ich muss dazu sagen, jeden Tag, den ich auf den Golfplatz gehe, sehe ich genug blinde Golfer. Ja? So, aber es gibt tatsächlich richtig schwarzblinde Menschen, wie man das nennt, die also überhaupt nichts mehr sehen, die trotzdem Golf spielen. Ich kenne sehr gut und bin sehr gut befreundet mit zweien davon. Und der eine spielt Handicap 11. Also insofern, es funktioniert auch, wenn ich schwarzblind bin und nicht sehe. Im Golf funktioniert das nicht mit irgendeinem Klingelball. Den werde ich ja nie mehr finden. Also unabhängig davon. Sondern ich brauche eben immer einen Begleiter. Und das funktioniert dergestalt, dass eben der Begleiter oder Caddy mich dann eben zu dem Ball führt. Dann werde ich zunächst einmal hingestellt als blinder Mensch und darf erstmal einen Probeschwung machen. Da wird mir gesagt, in welcher Entfernung zum Loch der Ball liegt. Werde dann von dem Caddy entsprechend zum Ball gestellt und ausgerichtet und kann dann eben entsprechend schlagen. Für mich beginnt die Faszination gerade bei dem einen Freund, an den ich hier denke, auf dem Grün. Denn tatsächlich ist so, dass er so Spezialschuhe mit so einer dünnen Sohle hat und er sozusagen, wir Golfer sagen ja immer, Mensch, bloß nicht durch die Puttlinie, ja, das ist ja schon, das ist ja eine Blasphemie schlechthin.
Ja.
Und genau, und er läuft also die Puttlinie mit den Füßen ab. Er liest mit den Füßen die Linie besser als die Mehrheit der Menschen mit den Augen. Und er richtet sich dahingehend aus und kann das auch dann über seinen Caddy tun, weil er genau weiß, wie das Grün fällt, wie das Grün läuft und geht dann zum Ball und puttet. Und es macht einfach Spaß, das Ganze anzugucken. Und auch Thema Amputation, Thema geistige Behinderung, die Faszination Golf erleben alle Menschen, die überhaupt jemals mit dem Sport in Berührung gekommen sind. Und mir ist wichtig, dass wir in der Golfergemeinde einfach Berührungsängste untereinander abbauen. Spielt einfach zusammen, macht das einfach und nimmt es einfach mal auf. Also ich glaube, genau wie mich weiterbringt, mit dem Golfer mit plus 4 zu spielen, bringt jeden anderen das weiter, mal mit einem Paragolfer, einem amputierten, einem geistig behinderten Golfer zu spielen. Weil, ja, das Leben ist bunt.
Auf jeden Fall. Also ich finde das im besten Sinne unseres Themas wirklich faszinierend. Wieder was, was ich noch nie gesehen habe, das Ablaufen mit den Füßen, das Erspüren dieser Puttlinie. Also tolle Dinge und wirklich faszinierend. Und ich merke schon richtig, wie ich Lust hätte, das wirklich auszuprobieren. Das leitet mich mal vielleicht so ein bisschen zur Frage, du hast ja als Präsident des Behindertengolfclubs in Deutschland auch einfach einen guten Überblick über den Status. Ja? Bleiben wir jetzt nur mal in Deutschland. Das heißt, wenn ich dich mal fragen würde, wo steht denn in dem Sinne, den du gerade beschrieben hast, nämlich das zu machen, gemeinsam diesen Sport zu leben, zu erleben, wo stehen wir da in Deutschland?
Also ich glaube, wir stehen generell, da müssen wir nicht nur auf den Sport abstellen, sondern auf die gesamte Gesellschaft. Und wir sind auf einem richtig guten Weg. Und es gibt immer noch Clubs, genauso wie Golf ja immer noch in der Allgemeinheit der Bevölkerung als sehr elitär angesehen wird, was ja überhaupt nicht ist. Unser Sport gibt es immer noch Clubs, die also sich dem Thema nicht widmen und die eben gerne dann, ich sage mal, in Anführungszeichen unter sich sind. Das bitte, auch das muss man jedem Club freigestellt lassen. Die Entwicklung hier ist aber sehr, sehr positiv. Und ich habe einfach mal ketzerisch, ich glaube, vor 15 Jahren die Frage im Club gestellt, wie viele Behinderte verträgt überhaupt der Golfclub? Ja, auch das ist ja eine Frage, die man sich stellen muss. Wir Golfer sind immer ganz groß da drin, irgendwelche Charity-Turniere zu machen, für irgendwas viel Geld zu sammeln, was toll ist. Ja, auch für Menschen mit Behinderung, für irgendwelche Einrichtungen und so weiter. Aber an der unmittelbaren Berührung und hauteng und im Club fehlt es dann häufig. Und das ist so ein bisschen zwei Gesichter. Und ich finde das toll, wenn Clubs oder Golferinnen und Golfer gute Dinge bewegen und Charity machen. Aber lebt es doch einfach. Und das ist, glaube ich, das Credo, was ich gerne spreche hier an der Stelle. Mhm.
Dann lass mich zum Abschluss nochmal ein Thema ansprechen. Es gab nämlich eine Chance wirklich für echte Berührung und wirklich auch für berührende Momente. Das habe ich gehört zum Beispiel von unserem Head Greenkeeper, von dem Sebastian, als ich ihn nämlich gefragt habe, aus den letzten Jahren, was so Highlights waren, an die er sich erinnert. Und was er spontan sagte, war 2016 in Garbsen bei uns auf dem Club fanden die Golfwettbewerbe der Special Olympics statt, die nämlich 2016 in Hannover waren. Ist es das, was wir mehr brauchen, also Öffentlichkeit für Paralympics, Special Olympics, also für einfach diese Begeisterung, das Miterleben?
Also ich kann richtig gut verstehen, dass du Special Olympics erwähnst und dieses Event. Special Olympics hat eben unterschiedliche Wettbewerbe, gerade im Bereich Golf und unter anderem eben auch Tandem-Wettbewerbe in jedem Sportbereich. Und Tandem heißt eben immer Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung spielen zusammen in einem Team. Auch ein ganz wichtiger Punkt für jeden hier, der zuhört. Inklusion sind nicht irgendwelche Behindertenturniere, weil genau das ist ja nicht Inklusion, wenn da nur Menschen mit Behinderung zusammenspielen, sondern Inklusion ist die gesamte Gesellschaft, die gesamte Gemeinschaft der Golferinnen und Golfer, die alle miteinander spielen. Natürlich muss es diese besonderen Wettbewerbe geben. Und es macht sicherlich Sinn und auch richtig Bock, einfach mal zuzugucken. Bitte führen wir uns aber auch vor Augen, dass Special Olympics sind die Menschen mit geistigen Behinderungen, wahnsinnig viel für das Thema Inklusion und für Gesellschaft tut, aber nicht im Bereich Spitzensport. Und ob ich jetzt Paralympics mache auf höchstem Leistungsniveau oder ich mache das anders und bitte nicht falsch verstehen, auch für die Golferinnen und Golfer mit geistiger Behinderung ist das absolutes Hochleistungsniveau. Absolut. Und das müssen wir anerkennen, so wie es ist. Und jeder macht einfach das, was er kann und so gut, wie er es kann. Und wir alle ärgern uns, ich darf auch hier das Wort benutzen, wir alle ärgern uns über Schallschläge zur Genüge und da spielt Behinderung überhaupt keine Rolle. So, jetzt kann ich Werbung machen hier an der Stelle, auch für meinen Heimatclub, den Golfclub Hösel, wo ich ja Mitglied des Vorstands bin und sein darf. Und wir haben tatsächlich die Ausschreibung bekommen von der EGA bzw. der EDGA, der European Disabled Golf Association, für das kommende Jahr. Da findet die EMM, also die Europameisterschaften für Menschen mit Behinderungen bei uns im Golfclub statt. Und das wird ein Riesen-Event und es macht mit Sicherheit jedem Zuhörer, jeder Zuhörerin Spaß, das auch mal live vor Augen zu sehen. Also kommt alle vorbei. Darüber hinaus gibt es natürlich deutsche Meisterschaften. Im nächsten Jahr, dürfen wir auch nicht vergessen, ist im Universitätsgolfclub Paderborn, der unser Heimatclub ist, des BGC, also des Wiener Golfclub Deutschland, der im Übrigen wirklich Inklusion lebt und für mich einer, also wir sind sehr gut in Hösel, aber einer der führenden Clubs in Deutschland im Bereich Inklusion ist sicherlich der Unigolfclub in Paderborn. Und unabhängig davon, dass ein toller Linkskurs ist, etc., also alles gut. Wir haben im nächsten Jahr unser 30-jähriges vom Behindertengolfclub Deutschland. Und wir machen ein großes Event und auch ein großes Turnier, an dem jeder teilnehmen darf und jede teilnehmen darf. Und zwar voll inklusiv. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn die eine oder der andere Zuhörer an der Stelle im nächsten Jahr auch teilnehmen würde und nicht nur hier an der Stelle meiner Stimme lauscht, sondern mir dann auch mal in die Augen guckt und vielleicht sieht, was ich auch für schlechte Schläge machen kann.
Also, lieber Ralf, ich danke dir für diesen Überflug, möchte ich das mal nennen, über das Thema Golf inklusiv wirklich erleben, was das heißen kann, ein paar Einblicke. Manchmal startet es ja einfach mit einer Stimme und man hört mal was, was man bis dato nicht gesehen hat, aber es macht neugierig. Das hast du bei mir auf jeden Fall bewirkt. Ich habe mir das notiert. Wir werden auch in die Shownotes zur Sendung nochmal die konkreten Daten sowohl für Paderborn als auch für Hösel mit reinschreiben. Da könnt ihr gucken. Und ich hätte total Lust, ja, das mal zu machen und auf eine Runde zu gehen mit dir oder mit jemand anders, diesen Paragolfer mal wirklich zu erleben, mal zu schauen, wie ihr das einarmig macht. Also da gibt's unglaublich viel, was mich neugierig gemacht hat. Insofern, ich danke dir sehr für dein Engagement, für deine Zeit heute hier und dein Gastspiel in der Waldplatzreife und kann sagen, mich hat das sehr, sehr fasziniert. Vielen Dank.
Lieber Ingo, ich danke dir. Mein Schlusswort, ich freue mich jetzt schon auf unsere gemeinsame Runde und ich freue mich dann auf unser Loch 19 im Anschluss, wo wir alles nochmal resümieren können. Und das machen wir auf jeden Fall. Und es hat mir auch großen Spaß gemacht. Bleibt bei der Sache, weil Faszination Golf betrifft uns alle und fasziniert uns alle. Vielen lieben Dank.
Gerne. Sports News. Die ersten Herren spielen erneut um den Wiederaufstieg in die erste Bundesliga Nord. Und zwar nach ihrem grandiosen Heimsieg am letzten Spieltag hier bei uns haben sie sage und schreibe 4 der 5 Spieltage gewonnen. Und das Team von Trainer Hanke Dohrendorf hat eine fast ideale Punkteausbeute von 24 von 25 möglichen Punkten eingefahren. Das ist sehr, sehr souverän. Und jetzt freuen wir uns natürlich alle auf die Relegation. Die findet statt am 13. August. Im Golfclub Hösel und wir drücken unseren Jungs natürlich gegen den GC Essen-Heidhausen alle ganz fest die Daumen. Damit kommen wir zur Jugend. Hier auch sehr viel Erfreuliches. Es gibt nämlich ein Quartett des GCH, das es geschafft hat, sich für die Endrunde der deutschen Meisterschaften Ende September zu qualifizieren. Allen voran Jasper Pippich, der seine Gruppe der AK16 sogar gewonnen hat. Und wenn ich mich nicht täusche, dürfte das der größte Einzelerfolg von Jasper bislang sein. Also herzlichen Glückwunsch dazu. Und damit nicht genug, in der AK16 folgen ihnen auch Moritz Denecke und Leo Thiemann zur Endrunde der DM. Johann Wabo hat es ebenfalls geschafft. Er hat sich mit seinem 24. Platz für die Endrunde in der AK14 qualifiziert. Ja, und damit da nicht nur Jungs am Start sind, freuen wir uns natürlich auch über Emma Delvis. Sie hat es ein bisschen leichter gehabt, wenn man so will, denn sie musste nicht über die Vorqualifikation. Sie ist als DGV-Kaderspielerin bereits für die Endrunde qualifiziert und wird die Jungs begleiten. Also 5 Lose haben wir im Topf und ich denke auch 5 Trümpfe. Und insofern hoffen wir, dass ihr dann von dem Finalturnier Ende September beim GC Mannheim-Viernheim möglichst mit Medaillen zurückkommen werdet. Wir drücken alle auch hier ganz fest die Daumen.
100 Jahre Golfclub Hannover und auch in dieser Jubiläumsfolge gibt's von uns, von Tee Time, der Golf-Podcast, in einem kleinen Austausch das, was ihr euch gewünscht habt zum 100-Jährigen. Warum auch immer, aber gut, wir liefern. Unseren Hammer-Gag präsentiert und vorgetragen von Bernd Ritthammer.
Ja, hallo, lieber Golfclub Hannover. Hier einer, den ich persönlich besonders gut finde. Haben Sie auch Milch für meinen Kaffee? Ich habe Fettarme. Ja, das sehe ich. Trotzdem hätte ich gern Milch für meinen Kaffee. Jau!
Ah, jetzt bin ich schon wieder im Kopf. Good. Happy Birthday. Und wir freuen uns schon auf den nächsten Hammer-Gag.
Ja, hallo Herr Wiesinger, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute hier beim Golfclub Hannover eine Runde Golf zu spielen. Auf eine Runde mit heißt die Serie im Podcast. Sie sind einer der bekanntesten Schauspieler in Deutschland, Regisseur, schreiben Drehbücher, Familienvater, Golfer und ein waschechter Hannoveraner. Wie ist es denn so, wenn man nach Hannover zurückkommt in die Provinz der niedersächsischen Tiefebene und vorher vielleicht auch mal München, Berlin, Köln, kommt man mit dem Provinz-Mief noch klar?
Also Hannover ist ja überhaupt keine Provinz, sondern für mich war, nein, Hannover war für mich ja eine oder die Großstadt, in der ich aufgewachsen bin, für die ich natürlich immer noch genau die gleiche Empathie habe und es ist für mich absolutes Nachhausekommen, wenn ich hierher komme. Wir wohnen inzwischen ja weit außerhalb von Potsdam am Waldesrand, von daher ist es für mich eine absolute Großstadt, mit vergleichbar mit Paris, wenn ich nach Hannover komme und fühle mich da immer wieder sehr, sehr wohl. Also meine Frau sagt auch öfter, wir könnten sogar nach Hannover ziehen. Ich weiß es nicht.
Und
ich würde,
nach Hannover?
Ja, ach, ich weiß es nicht. Wir haben ja beide lange hier gewohnt, von daher ist es jetzt nicht unser erstes Ziel, aber wir kommen beide sehr, sehr gerne hierher.
Okay. Mit auf der Runde ist heute auch der Vater, Jochen. Wann hast du denn zum ersten Mal gemerkt, dass der kleine Kai auch dieses Schauspielerblut in sich hat und wirklich mal ein großer wird? Hat er sich beim Wintermärchen im Kindergarten schon in erste Reihe gestellt?
Nicht gerade im Kindergarten, aber in der Schule. Er war ja in der Waldorfschule und hat in der 8. Klasse, war das glaube ich, den Scrooge gespielt in der Weihnachtsgeschichte. Und meine Frau und ich saßen im Publikum und das waren immerhin 200 Leute oder was, die dort zuschauten und waren total von Socken. Wie er den spielte. Und als er dann mit der Frage kam, ja, und wie wäre das, wenn ich Schauspieler werden würde, da waren wir natürlich relativ begeistert beide.
Macht er ja auch gut, ne? Oder gibt es Grund zur Klage?
Überhaupt nicht, nee.
Und wie ist es beim Golf? Ich glaube, auch ein guter Golfer. Du bist selber früher sehr gut gewesen und heute immer noch sehr ordentlich. Wer gewinnt das interne Familienduell heute?
Na, inzwischen gewinnt er das wohl wieder. Das ist erstaunlich, aber nach 40 Jahren Pause ist er tatsächlich jetzt, man merkt einfach die Jugend. Ich bin so ein bisschen älter und kürzer und was da alles dazu gehört.
Ja, die Geschichte hast du eben schon erzählt. Früher gespielt in der Jugend, Golf, relativ gut, hochklassig und dann eine Pause gemacht von 40 Jahren.
Naja, hochklassig kann man nicht sagen. Ich habe aber als Kind habe ich wirklich gut gespielt und kam dann in diese ersten Auswahlen, wo es dann um die Kader geht, wo man weiterkommt. Und das hätte für mich bedeutet, wie für alle, die das durchgezogen haben, dass man halt viel in den Ferien auch in die Trainingslager gemusst hätte. Und das hat mich irgendwie damals abgeschreckt und ich habe dann aufgehört. Und da ich nicht jemand bin, der Sachen halb macht, habe ich gesagt, dann höre ich auch richtig auf. Und eigentlich haben wir jedes Jahr, ganz zu Anfang nicht, als ich auf der Schauspielschule war, da war das nicht, aber dann haben wir wirklich jedes Jahr eine Runde gespielt. Nur mein Vater und ich. Ich hatte auch nie Lust, mit wem anders zu spielen. Und das ist für mich, Golf ist halt für mich komplette Jugenderinnerung. Und ich vergleiche das immer mit diesem Film, ich glaube, das heißt Fliegenfischen am Fluss mit Robert Redford. So eine Vater-Sohn-Geschichte, wo die immer mit dieses Fly-Fishing mit den Angeln da. Das ist meine Erinnerung an nicht die einzige, aber an ganz zentrale, an unsere gemeinsame Zeit früher in Burgdorf, wirklich Händchen haltend, auf der einen Seite Vater, Sohn, auf der anderen Seite das Bag ziehend durch diese Heide. Für mich ist es immer Bahn 2, sehe ich immer vor mir, wie wir da lang gehen. Und inzwischen habe ich es glücklicherweise so, dass ich das mit meinen Söhnen ähnlich erlebe. Und die Mädchen sind nicht ganz, die eine ja, die andere gar nicht golfaffin. Aber von daher ist es für mich wirklich so, wenn ich auf den Golfplatz komme, fühle ich mich einfach sofort zu Hause. Und das ist sehr schön. Sehr
gut. Ein guter Schauspieler, aber auch ein guter Golfer braucht immer einen Plan. Was ist der Plan für heute?
Na gut, zu spielen natürlich. Spaß zu haben ist immer extrem wichtig und man muss es immer wieder sich sagen, ich bin hier, weil ich Spaß haben will. Ich mache sehr viel, ich bin im Moment viel auf Lesereise mit meinem aktuellen Buch unterwegs und höre im Auto Podcast immer mentales Golftraining, um zu lernen, wirklich nur den Spaß im Vordergrund zu haben, keinen zu großen Ehrgeiz und nichts von sich zu erwarten, sondern sich zu freuen, dass man das hier machen darf, was wir hier alle machen dürfen.
Dann wünsche ich euch beiden ganz genau das. Viel Spaß und ein schönes Spiel. Danke.
Danke, gleichfalls.
Kai, ich unterteile beim Golfplatz auch gerne mal in Lieblingslöcher und Hasslöcher. Und ich weiß, dass die 3 auf jeden Fall nicht zu meinen Lieblingslöchern gehört. Du hast gerade ein Paar gespielt mit einem sehr, sehr guten Abschlag. Wie gefällt's dir? Du hast auch lange nicht mehr hier gespielt, ne?
Ich war 40 Jahre nicht hier auf diesem Platz, also von daher erkenne ich nichts wieder. Ich erkenne aber auch Sachen nicht wieder, wo ich gestern war. Also von daher hat das keine große Bedeutung. Ja, ich finde halt, ich mag solche Fünferlöcher eigentlich total gern. So wie hier ist er natürlich kritisch, selbst wenn man einigermaßen einen Abschlag macht. Und dann hast du aber trotzdem noch 240 waren es gerade zum Grün und einen Bunker davor, wo man sich überlegt, will man es versuchen mit dem Holz 3 darüber oder gehe ich vor den Bunker davor, so was ich gerade gemacht habe, mit dem Eisen 8 einfach dann hinterher und ein 56er Wedge dann danach. Also das ist dann eine vernünftige Einteilung, finde ich, wo man dann, mich reizt nur immer eigentlich voll drauf zu hauen und eigentlich die Fünferlöcher mit dem zweiten irgendwie anzugreifen.
Irgendwann meldet der Kopf
dann doch. Naja, man muss einfach lernen, vernünftiger zu sein. Ne? Und mal zu gucken, will ich denn auch einen guten Score spielen oder will ich mich nur freuen, dass es geklappt hat? Und wenn man einen guten Score spielen will, ist es zumindest für mich doch durchaus sinnvoll, manchmal ein bisschen zu versuchen, vernünftiger, kürzer zu spielen und dann lieber sicher gerade zu bleiben.
Und der Vater zeigt uns, wie es geht heute, ne?
Mein Vater zeigt schon immer, wie es geht, weil wir haben, wie gesagt, ja immer einmal im Jahr gespielt und es war immer das Gleiche. Ich lieg mit dem zweiten vorm Grün und mache einen Doppelbogey, während er das Grün in Regulation erreicht und sicher sein Paar gespielt hat. Das war immer so.
Sehr schön. Kai, kurz 5 Fragen an. Ich sag dir, gibt dir eine Frage und 2 Antwortmöglichkeiten und du entscheidest dich und erklärst kurz, warum. Ja. Steven Spielberg oder Quentin Tarantino?
Naja, das ist schwierig. Also, ich mag Also Spielberg ist einfach ein Meister der Filmkunst und Tarantino auf seine Art auch. Also die sind ja so unterschiedlich, ob man sich jetzt die eher oft auch so kommerziell sie sind, aber doch schon politisch motivierten Filme, die Spielberg gemacht hat oder wo ein gewisses gesellschaftlich anderes Interesse, glaube ich, teilweise dahinter steckt, als in den Unterhaltungsfilmen von Tarantino, die mir, also ich fand jetzt Once Upon a Time in America, nee, das war America, wie hieß denn der mit Hollywood, der hieß doch irgendwie anders, der hieß nicht Once Upon a Time, aber der mit Brad Pitt und so, der ist ja wirklich großartig, wenn man sich darauf einlassen will, dieses viele Blut zu sehen. Und ich finde halt, ich selber gucke eigentlich keine Filme, wo Gewalt in irgendeiner Form Teil der Unterhaltung ist. Ich mag das prinzipiell nicht. Mich interessiert auch bei einem Krimi nicht, wenn jemand umgebracht wird. Ich finde das gerade in unserer Zeit, gut, es hat es immer gegeben, früher gab es Gladiatorenkämpfe und so zur Belustigung auch. Ich finde das sehr, sehr schwierig, wenn man Leid anderer zu seiner eigenen Unterhaltung in irgendeiner Art und Weise nutzt. Von daher würde ich mich da für Spielberg entscheiden.
Okay. Hertha BSC oder Union Berlin?
Ich wusste überhaupt nichts von Union, bis ich da so wirklich gelebt habe in Berlin und auch im Osten jetzt und wie die Tradition und die Kultur dieses Vereines ist. Ja, so, das war mir alles nicht bekannt. Ich verfolge es nur noch sehr am Rande. Wenn ich es richtig mitgekriegt habe, ist jetzt Union in der Champions League, während Hertha BSC in die zweite Liga abrutscht. So, also, das tut mir leid. Ich kenne viele Hertha-Fans, die wirklich immer ins Stadion pilgern, die jetzt natürlich angeschmiert sind. Aber da hängt nicht mein Herzblut dran. Ich freue mich für alle, die den Ball gut treffen.
Beim Ryder Cup, Europa oder USA?
Naja, das ist ja klar. Als Europäer ist man natürlich für Europa. Ich habe mich ja damals mit für den Ryder Cup in Deutschland einsetzen dürfen, also gehörte zu dem Team von Leuten, die das in irgendeiner Form mit bewerben konnten. Leider hat Golf damals und ich fürchte auch immer noch nicht den Stellenwert, den es eigentlich verdient hätte und auch eigentlich in allen Ländern um uns rum eigentlich hat. Also wo es, wir müssen mal wegkommen davon, das als einen Snobby-Beruf zu sehen, der nur den Reichen vorbehalten ist und wo es irgendwie nur so um Schicksal geht, das ist es ja überhaupt nicht, sondern ich glaube, es ist nicht sehr viel teurer als Tennis zu spielen. Aber auch das natürlich, man muss es sich leisten können, wie viele Sachen im Leben, die leider normalerweise eben nicht jedem gleich gegeben sind, ja. Aber ich finde die sportlichen Qualitäten, gerade das, was es auch dieser Sport im Kopf ausmacht, finde ich so großartig und mich fasziniert Golf seit frühester Kindheit. Ich gucke das total gerne im Fernsehen und ich spiele das halt liebend gern.
So, zwei haben wir noch. Einmal die Räuber oder Räuber Hotzenplotz?
Eigentlich die Räuber. Die Räuber ist für mich das Stück, was damals, als ich als Kind von der Uraufführung von Schillers Räubern gehört habe, mich das so dermaßen beeindruckt hat, was das in der Gesellschaft, was das bei den Zuschauern ausgelöst hat, dass ein Theaterstück die Darstellung von etwas auf der Bühne den Horizont von Menschen erweitern kann. Also das, was ein Schauspieler, was jeder Künstler tut, nämlich Fragen an sich und die Gesellschaft zu stellen, ohne die Antworten unbedingt wissen zu müssen, fasziniert mich bis heute, macht mich super glücklich, dass ich einen Beruf habe, in dem ich das tun kann. Und Räuber Hotzenplotz ist auch wirklich schön, ist ein toll geschriebenes Buch, aber mein Herz hängt doch sehr an die Räuber.
Letzte, Tatort oder Traumschiff?
Ganz ehrlich, ich gucke ja eigentlich nur Sport im Fernsehen, von daher kann ich nicht mal sagen, ich habe schon dreimal mitgespielt im Tatort und er hatte auch die große Ehre, ich war mal genannt unter den 10 besten Bösewichten mit Gerd Fröbe zusammen, das hat mich wahnsinnig stolz gemacht. Es gibt natürlich 1000 verschiedene Statistiken, die sowas aufstellen, vielleicht tauche ich da nie wieder auf, das weiß ich nicht. Traumschiff habe ich noch nicht mitgemacht, also vielleicht, es würde mich schon reizen, also ich bin jetzt 57, mit 60 würde ich gerne den Kapitän spielen.
Okay. Also Traumschiff.
Nein, ich entscheide mich nicht. Ich entscheide mich für Golf im Fernsehen. Nein, ganz wichtig, Spielfilme muss man gucken. Und Serien.
Sehr schön, vielen Dank. Dann machen wir jetzt hier weiter.
Jetzt schlagen wir mal ein.
Ja. Im Internet findet man viele lustige Sachen. Ich habe auch eine über dich als Golfer gefunden. Ist es wirklich wahr, dass du schon auf einem Kutter abgeschlagen hast mit einem Ball, der aus Fischfutter geformt war?
Ich glaube ja, das kann sein, aber das war, weil ich wirklich, wie vorhin angesprochen, jedes Jahr einmal mit meinem Vater Golf gespielt habe, obwohl ich 40 Jahre nicht spielte. Und da waren wir einmal bei einer Cross-Country, nannte sich das, Golfgeschichte, ich glaube auf Sylt oder Rügen. Ja. Und da war eine der Aufgaben, einen Drive, glaube ich, auch von einem Fischkutter zu machen. Und der war natürlich umweltgerecht aus Fischfutter gemacht.
So, die 18 ist gespielt und was gibt Schöneres als zum Abschluss ein Birdie von Kai Wiesinger. Der hat da wirklich sehr gut eingelocht, eben prima. Kai, Jochen, vielen Dank für die Runde. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viele Schläge heute gesehen, die mich sehr beeindruckt haben. Wunderbares
zu
Golf.
Viele.
Nee, die auch, aber die habe ich ja mehr von mir. Nein, von euch beiden. Also es ist wirklich großartiges Golf. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, Kai, dass es bei dir nicht wieder 40 Jahre dauert, bis du wieder vorbeikommst.
Nein.
Und Jochen, dass du noch weiterhin viel Spaß hast. Ja, vielen Dank.
Ja, Christian, vielen Dank dir. Auch vor allem, dass wir das zusammenspielen durften, weil Golf hängt für mich doch immer sehr an, auch meinem Vater, dass wir das zusammen machen. Und von daher nutzen wir jede Gelegenheit und dass es hier wieder möglich war, hat mich sehr gefreut. Nächstes Mal spielen wir nur ein bisschen besseren Score als heute.
Ich finde es besonders nett, dass du dieses Birdie zum Schluss erwähnt hast, dass ich Doppelbogey hatte. Darüber wollen wir lieber nicht sprechen.
Hab ich gemerkt.
Es war wunderschön, hat Spaß gemacht. Danke.
Euch beiden eine gute Einfahrt. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Danke.
Heute sind wir mit dem Partner-Talk zu Gast im Autohaus Kahle. Vor mir sitzt Karl-Heinz Kahle. Entspannte Mittagspause gehabt. Du könntest ja in der Mittagspause auch fast
rüberfahren.
Hast du es ja nicht
mehr. Hab ich auch schon mal gemacht. Aber meistens ist es für mich besser, ich mache das vorm Job. Morgens als allererstes auf Driving Range ein paar Bälle schlagen, hilft gut, den Kopf frei zu kriegen. Findet viel zu wenig statt.
Das höre ich nicht zum ersten Mal hier aus dem Munde der Partner. Aber da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Lass uns mal ein bisschen einsteigen. Vielleicht, obwohl ihr schon ganz lange engagiert seid, auch im GCH, mag es ja vielleicht den einen oder anderen geben, der sich mit eurem Autohaus, mit deinem Autohaus noch nicht so beschäftigt hat. Also magst du uns mal so 2, 3 Sätze sagen? Was ist das Autohaus Kahle? Wie groß seid ihr? Wie lange gibt es euch?
Uns gibt es seit über 85 Jahren hier in der an sich in der Stadt Hannover, ursprünglich jetzt auch in der Region. Wir haben 5 Standorte, 4 in der Region Hannover, einen in Walsrode, vertreten die Marken Volkswagen, Volkswagen-Nutzfahrzeuge, Seat, Cupra, Skoda als Handelspartner und sind Servicepartner an allen Standorten für Audi. Die Fahrzeuge können wir auch besorgen, sind Großkundenleistungszentrum, also bewegen schon einiges an Fahrzeugen im Jahr.
Wie viele Mitarbeiter habt ihr?
Wir sind an allen Standorten circa 300 und davon sind über 60 Auszubildende dabei.
Also auch hier viel, viel Nachwuchs- und Jugendengagement, höre ich raus.
Geht nicht ohne. Wir müssen uns unsere Mitarbeiter selbst backen. So muss man es einfach sagen. Jeder kennt den Markt, was draußen los ist. Und wenn wir es nicht selber machen und nicht selber ausbilden, wird es extrem schwer.
Schlagen wir mal die Brücke zum Golf. Also vielleicht mal zu dir. Du bist Golfer, das unterstelle ich dir jetzt einfach mal. Hast du auch die Zeit zu spielen?
Nee, ganz einfach. Ich probiere es immer wieder mal. Ich bin über 25 Jahre Mitglied, habe immer wieder mal angefangen. Aber es ist einfach noch nicht an der Zeit, dass ich mir die Zeit so einteilen kann, dass es wirklich dazu kommt, dass ich zum Spielen komme. Und das ist halt so, aber ich hoffe jetzt an sich, bin jetzt 63, das heißt, wir haben hier die Nachfolge im Haus geregelt, dass ich die Chance bekomme, in der nächsten Zeit dann doch mal zuzuschlagen und das konstant durchziehen zu können.
Ja, das wünschen wir dir natürlich sehr. Dein Engagement gilt ja vor allen Dingen auch dem Leistungssport. Wie kam es da mal zu?
Ich sag mal, ab und zu mal muss man nur gefragt werden, ob ich eine Möglichkeit habe zu unterstützen. Und da ich das sehr sympathisch fand, wie gefragt wurde, das muss man auch dazu sagen, das ist ja auch immer der Punkt. Also mit dem Lächeln in Anführungsstrichen sagt man dann auch gerne ja.
Ist es mehr der Verein? Ist es wirklich der Leistungssport? Ist das irgendwie
zu differenzieren? Ja, das ist so ein Zwischending. Ich bin ja noch auch in einer anderen Sportart engagiert. Da liegt es sicherlich an meinen Jugenderfahrungen und da bin ich nie von weggekommen. Und
sag mal ruhig, was es ist.
Ja gut, ich bin ehemaliger Rugby-Spieler und bin jetzt auch noch Abteilungsleiter bei Hannover 78 für Rugby geworden seit kurzem. In allen Vereinen sind es an sich die Menschen, die das Engagement entweder fördern oder verhindern. Und ich finde eben im Golfclub Hannover ist es auch so, dass die Menschen ja nicht besonders sind, aber eben die richtige Art und Weise haben, um dann miteinander umzugehen, was mir sehr, sehr gut gefällt.
Dann würde ich dich gerne mal fragen, so, es ist eben das 100. Jahr. So, bei manchen Sachen kann man da sein, bei anderen nicht. Trotzdem ist es ja ein besonderes Jahr. Wie nimmst denn du das so wahr?
Also ich finde die Idee mit dem Podcast ziemlich cool, weil ich sag's mal, wenn ich mit dem Hund gehe, dann lasse ich das Ding laufen und ich habe immer wieder neue Eindrücke und erfahre viel über den Verein. Die Dinge, die ich vorher gar nicht so gewusst habe oder auch nicht so eingeschätzt habe. Also echt, echt toll gemacht, eine tolle Idee. Ich finde es generell sowieso gut, wie das Ganze abgelaufen ist. Also toll organisiert, alle mitgenommen. Für jeden war was dabei, also echt Hut ab vor dem, auch vor der Truppe, die das so dargestellt hat.
Ja, das hat ganz viele Väter und Mütter sozusagen hinter den Kulissen. Das kennst du selber als Unternehmer.
Genau, das ist das, was ich kenne. Und es sind die Menschen dann wieder, die sich engagieren, die das dann umsetzen können.
Ja, dann lass uns vielleicht zum Abschluss unseres kleinen Talks nochmal ein bisschen nach vorne gucken. Das Jahr ist ja noch nicht rum. Ein paar Gelegenheiten wären ja noch da. Hast du noch was im Blick jetzt?
Wenn ich ehrlich bin, ich muss mal gucken, wie ich es einfach jetzt nochmal wieder probiere, ob der Körper mitspielt oder nicht mitspielt. Wenn nein, muss ich eben nochmal ein bisschen warten. Aber grundsätzlich habe ich die Idee schon, aber muss ich auch dazu sagen, ich meine immer in den schönsten Zeiten, ich habe mir dieses Jahr relativ viel Urlaub gegönnt. Und das ist so ein bisschen Nachholen von Zeiten, die ich sonst mit meiner Familie nicht verbringen konnte.
Sehr gut, sehr wichtig.
Ja.
Also ich spreche da aus Erfahrung, habe auch viel Unternehmerhintergrund und es gab auch viele Zeiten, da war ich woanders, mit dem Kopf oder auch physisch. Wir haben dann irgendwann mal uns das Luxusprivileg gegönnt, sozusagen tatsächlich 11 Monate lang nur unterwegs zu sein. Also das cool. Sind Sachen, ja. Die bleiben.
Insofern genau, das bleibt. Und ich habe dieses Jahr wirklich jetzt, ich sag's mal, ich bin jetzt 3 Wochen hier und ich gehe im August nochmal wieder und dann im September nochmal wieder. Also dieses Jahr nehme ich es mal mit, aber dann kommt auch die Zeit wieder, wo man durcharbeitet.
Ja, führt mich zur letzten Frage. Spielt denn deine Familie auch Golf? Das wäre ja auch eine Perspektive, gemeinsam Zeit zu verbringen.
Mein Schwiegersohn spielt. Der ist aber jetzt auch beruflich in München unterwegs. Das wird ein bisschen schwieriger. Meine beiden Söhne haben es immer wieder mal ähnlich probiert, aber auch der eine ist ortsabwesend. Der kommt jetzt aber wieder Richtung Hannover. Da könnte ich mir vorstellen, dass das jetzt, dass er das nochmal nutzen wird. Und der Große, da ist einfach das Thema, der hat jetzt den Job oder macht den Job, den ich gemacht habe, großenteils. Da ist zurzeit wenig Zeit, weil kleine Kinder, Familie hat auch Anspruch und mit 40 Stunden kommen wir halt nicht aus. Aber immer wieder das Ziel ist zu tun. Mal gucken, wann es tatsächlich dann kommt.
Es klingt mir sehr viel Vertrautes an und auch so der Gang des Lebens in den Generationen, der ist dann so mit den unterschiedlichen Phasen. Bleibt mir natürlich dir zu wünschen, dass A, der Körper mitmacht, so wie du dir das wünschst und B, dann auch Zeiten noch mehr für dich kommen, ja, wo du Raum hast zu machen, was immer du möchtest.
Genau,
auf dem Golfplatz, ja. Und links und rechts daneben.
Ist einfach auch das Ziel, weil für den Kopf ist es einfach extrem gut, Golf zu spielen, weil wenn der nicht leer ist, funktioniert es nicht. Und wie kriegt man ihn leer?
Das ist Golf eine sehr, sehr gute Wahl.
Ja, insofern, da ist genau, das ist die Erfahrung, die ich immer wieder gemacht habe. Wenn ich den Kopf leer haben will, muss ich auf den Platz gehen.
Karl-Heinz, ich danke dir sehr für deine Zeit, dass wir heute hier mal zu Gast sein durften. Wir drücken dir alle Daumen für alle weiteren Pläne.
Vielen Dank.
Ja, das war sie, die 8. Ausgabe der Waldplatzreife. Ich sage im Namen des gesamten Redaktionsteams vielen Dank fürs Zuhören und für eure Zeit. Es ist toll, dass ihr hier so mitzieht und gerne gebt uns auch weitere Feedbacks und Anregungen mit. Dafür sind wir extrem dankbar. Ich habe noch 2 Tipps für euch mit dem Blick nach vorne, bis wir die nächste Ausgabe am 10. September haben, finden unter anderem am 2. September unsere Clubmeisterschaften statt. Ja, es werden gesucht, die Clubmeister 2023, die Damen, Herren und die Jugend gehen über 54 Löcher, die Senioren und Seniorinnen über 36 Löcher und ich bin mal gespannt, welche Namen wir dann demnächst an der Ahnentafel im Clubhaus finden werden. Und es geht nicht nur um die Champions, sondern auch um die angehenden Champions von morgen und übermorgen. Ich möchte euch noch ans Herz legen, dass es auch Anfängerwettspiele gibt. Also die ersten Möglichkeiten, euch im Handicap etwas nach unten zu tasten und vorzuspielen. Drei Termine gibt es in der nächsten Sequenz hier, und zwar am Donnerstag, den 17.8., am Samstag, den 26.8. und am Donnerstag, den 7.9. jeweils über 9 Löcher. Nutzt diese Chance und spielt euch rein. Und irgendwann könnt ihr dann vielleicht auch bei den Clubmeisterschaften mit angreifen. In diesem Sinne sage ich für hier und heute im Namen des gesamten Teams: Spielen, wie er liegt, und hören, was es Neues gibt hier in der Weltplatzreife. Und damit ciao, ciao. Macht's gut und wir sehen und hören uns im Golfclub Hannover. Euer Audiograf Ingo Stoll.
Sie hörten eine Produktion von Ingo Stoll Audiografie.